Wandelt als Kinder des Lichts. In der vergangenen Woche saß ich im Kirchenbüro und eine der Glühbirnen summte und flackerte. Ich stand auf und drehte sie heraus, weil sie so ablenkend war. Dann sah ich mich im Büro um und stellte fest, dass 28 Glühbirnen ausgetauscht werden mussten. Also bestellte ich neue Lampen und begann sie zu ersetzen. Und als sie alle ausgetauscht waren, wurde mir zweierlei bewusst. Erstens, wie hell das Kirchenbüro jetzt war. Zweitens, wie dunkel das Büro vor dem Lampenwechsel gewesen war. Der Bereich bei meinem Schreibtisch war besonders dunkel gewesen. Aber nachdem die neuen Lampen installiert waren, konnte ich nicht nur mehr sehen, sondern mir fiel auch auf, dass es einige Stellen gab, die gereinigt werden mussten. Als es dunkel war, habe ich sie nicht bemerkt, aber das Licht hat sie sichtbar gemacht. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Brief an die Epheser. Im 5. Kapitel, das wir uns heute Morgen anschauen werden, spricht Paulus viel über Finsternis und Licht. Auch Jesus hat viel über Finsternis und Licht gesprochen. Und die Frage an euch heute Morgen ist: Wandelst du im Licht oder wandelst du in der Finsternis? Hast du so lange im Dunkeln gesessen, dass du es nicht einmal bemerkt hast? Genau das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Wenn du eine Bibel hast, dann schlag bitte mit mir Epheser 5 auf. Im 4. Kapitel hat Paulus darüber gesprochen, wie wir als Christen wandeln und leben sollen. Im 5. Kapitel führt er das fort. 5,1: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Kinder haben die Tendenz, ihren Eltern ähnlich zu sein, zum Guten oder zum Schlechten. Kinder kopieren das Verhalten ihrer Eltern, sie folgen ihrem Beispiel. Paulus sagt: Ihr seid Gottes geliebte Kinder, er ist euer himmlischer Vater, also seid wie er. Geht auf seinen Wegen, seid heilig, wie er heilig ist. Paulus wird uns im weiteren Verlauf des 5. Kapitels sagen, wie wir das tun sollen, 5,2, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Opfergabe und als Schlachtopfer. Paulus vergleicht das christliche Leben immer wieder mit dem Wandeln. Das ist das alltägliche Leben. Jesus nachzufolgen ist eine Reise. Wir gehen immer weiter voran. Und hier sagt uns Paulus, dass wir in Liebe wandeln sollen, indem wir dem Beispiel Jesu folgen, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wir wandeln in Liebe aufgrund des Evangeliums, denn als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Ein wohlriechendes Opfer erinnert uns an die Sündopfer im Alten Testament, Brandopfer, Speisopfer und Friedensopfer aus 3. Mose 1-3. Aber wir bringen keine Brandopfer mehr dar. Wir bringen keine Speis- oder Friedensopfer mehr dar. Denn Jesus Christus ist ein für allemal für unsere Sünden gestorben. Er war das angenommene Opfer für unsere Schuld. Sein Opfer hat Gott zufriedengestellt und erfreut. Und dank des Kreuzes kannst du vergeben und durch das Vertrauen auf Jesus gereinigt werden. Und es ist sein Beispiel, dem du folgen sollst. Wandle in Liebe, so wie dich dein Retter geliebt hat und sich selbst für dich hingegeben hat. 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Paulus beginnt eine Liste von Dingen, die man vermeiden soll. Dinge der Finsternis. Er beginnt mit Unzucht und Unreinheit, die eng miteinander verbunden sind. Er nennt auch die Habsucht, also das Verlangen nach etwas, das jemand anderem gehört. Paulus könnte hier allgemein von Habsucht sprechen oder davon, wie sie im Zusammenhang mit Unzucht steht. So oder so, er sagt, dass solche Sünden in der Gemeinde nicht vorkommen sollen. Es ziemt sich nicht für die Heiligen, das heißt die Gläubigen. Unzucht in der Bibel bezeichnet jede sexuelle Aktivität außerhalb der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Gott hat Sex dafür geschaffen, dass er innerhalb des Bundes der Ehe zwischen Mann und Frau genossen wird. Sex ist nichts Schlechtes, sondern etwas Großartiges. Aber Gott wollte immer, dass er mit Freude in der Ehe erlebt wird. Alles, was außerhalb davon stattfindet, fällt unter Unzucht. Nun, wir haben viele junge Leute hier in der Gemeinde. Jeder kann gegen Unzucht kämpfen, aber wir wissen, dass die Versuchung gerade für junge Menschen sehr stark sein kann. Ich möchte euch wirklich in euren Kämpfen unterstützen. Es ist in Ordnung, allgemein zu sagen, meidet Unzucht, aber ich denke, es hilft, konkret zu werden. Deshalb habe ich eine Liste mit 10 Dingen erstellt, die dir helfen sollen, sexuellen Versuchungen zu widerstehen. Das sind nicht die 10 Gebote, auch wenn ich sie von einem Tablet ablese. Ich nenne sie Clint's 10 Tipps, um sexuelle Unmoral zu vermeiden. Bevor ich sie vorlese, möchte ich sagen, dass diese Dinge für jemanden, der nicht versucht, Gott zu gefallen, keinen Sinn ergeben werden. Wenn es dir egal ist, Gott mit deinem Körper zu verherrlichen, dann wird diese Liste für dich nicht nachvollziehbar sein. Aber wenn du wirklich dem Herrn gefallen willst, hier sind 10 Tipps, die dir im Kampf gegen sexuelle Versuchung helfen können. Erstens, Zungen sind für Eiscreme. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Hier muss ich nicht viel sagen, denn ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wir sind nicht in Frankreich. Und selbst wenn wir in Frankreich wären, heißt das nicht, dass wir die dortige Kultur übernehmen sollten. Schau, manche Menschen glauben nicht daran, sich beim Daten zu küssen. Andere tun es. Jeder sollte der Führung des Heiligen Geistes folgen. Aber wenn du deine Zunge ins Spiel bringst, sorgt das nicht für Abkühlung, sondern heizt die Sache erst richtig an. Wenn die Bibel sagt, dass kein Mensch die Zunge zähmen kann, spricht sie von deinen Worten, nicht von Romantik. Lass deine Zunge im Mund. Noch besser, kauf dir ein Eis. Das wird deine Zunge abkühlen. Viele dieser 10 Tipps beinhalten, dass man klare Grenzen hat. Wenn du keine klaren Grenzen hast, gerätst du leicht in Situationen, aus denen du nur schwer wieder herauskommst. Unklare Grenzen führen zur Versuchung. Klare Grenzen führen zum Sieg über die Versuchung. Wo wir gerade von Grenzen sprechen. Nummer 2. Gott macht keine Schlupflöcher. Ein Schlupfloch ist ein kleiner Fehler in einer Vereinbarung oder einem Gesetz, der jemandem die Möglichkeit gibt, sich vor etwas zu drücken. Es ist, als würde man einen Fehler entdecken und ihn ausnutzen. Wie du weißt, gibt es in Polen sonntags keinen Einkauf. Die Geschäfte sind geschlossen, aber vor ein paar Monaten habe ich bemerkt, dass Eurospar, der Lebensmittelmarkt an der Straße, sonntags geöffnet hatte. Auch heute ist er offen. Nun, sie haben ein Schlupfloch im Gesetz gefunden. Das Gesetz besagt, dass ein Leseraum sonntags geöffnet sein darf. Die Idee dahinter ist so etwas wie ein Kulturzentrum, in dem sich Menschen an einem Sonntag treffen und in Ruhe lesen können. Was hat also Eurospar gemacht, als sie von diesem Gesetz erfahren haben? Schau dir das Bild an. Sie haben ein paar Bücher und einen Stuhl hingestellt, damit die Leute kommen und lesen können. Und wo haben sie den Lesebereich eingerichtet? Beim Tiefkühlbereich. Ich sehe viele unserer Studenten während der Woche in der Bibliothek lernen. Würde von euch jemand auf die Idee kommen, in den Supermarkt zu gehen, sich neben die Tiefkühltruhe zu setzen und zu lesen, während alle um einen herumgehen und anstoßen? Natürlich nicht. Der Lesebereich ist nur eine Möglichkeit, das Gesetz zu umgehen, damit sie sonntags öffnen können. Es ist ein Schlupfloch. Was hat das mit sexueller Unmoral zu tun? Vielleicht denkst du, naja, mein Partner und ich haben technisch gesehen keinen Sex. Wir machen alles andere, aber weil wir den Akt nicht vollenden, ist es in Ordnung. Komm schon, glaubst du wirklich, dass du Gott mit einem Schlupfloch austricksen kannst? Gott macht keine Schlupflöcher. Er schaut nicht auf technische Einzelheiten herab, er schaut auf dein Herz. Erinnere dich an die Definition. Sexuelle Unmoral in der Bibel bezieht sich auf jede sexuelle Aktivität außerhalb der Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau. Jede sexuelle Aktivität. Mit anderen Worten, du kannst Gott nicht täuschen. Du kannst versuchen, dich selbst zu täuschen, aber ihn kannst du nicht täuschen. Du kannst versuchen, deine Handlungen zu rechtfertigen, aber Gott ist der wahre Richter. Suche nicht nach Schlupflöchern, schaue auf den Herrn. Drittens, tue nichts Unmäßiges. Zieh dich nicht aus. Mach keine Knöpfe auf. Zieh keinen Reißverschluss herunter. Öffne keine Haken. Vielleicht hast du mit deinem Partner gebetet, dass ihr gegen Versuchung geschützt werdet. Nun, ich sage dir, der Herr hat dir bereits Schutz gegeben. Der Herr hat dir bereits eine Bedeckung gegeben. er hat dir dieses Hemd gegeben, er hat dir diese Hose gegeben, er hat dir diesen Pullover gegeben. Das hält dich nicht nur warm, sondern auch bedeckt. Bitte nicht um Schutz und fang dann an, irgendwelche Knöpfe aufzumachen oder Reißverschlüsse zu öffnen. Denkst du, das macht es leichter aufzuhören? Lass mich noch ein weiteres Un hinzufügen. Stecke deine Hände nicht unter die Kleidung der anderen Person. Das führt zu nichts Gutem. Du bist nicht die Polizei. Du musst niemanden abtasten oder nach Waffen suchen. Mach nichts Unmäßiges. Noch besser, zieh bei einem Date mehrere Schichten zur Sicherheit an. Trage ein Hemd mit einem Pullover und einer Jacke. Viertens, nach 22 Uhr passiert nichts Gutes. Je später der Tag, desto leichter ist es, in Versuchung zu geraten. Vielleicht hattest du einen langen Tag bei der Arbeit oder in der Schule, und je müder du bist, desto einfacher ist es, in Sünde zu fallen. Das ist ganz natürlich. Wenn wir müde werden, lässt unser Verteidigungssystem nach. Es ist also keine Überraschung, wenn du mit deinem Freund oder deiner Freundin um Mitternacht oder um 2 Uhr morgens zusammen bist, es dunkel ist und die Versuchung kommt. Wenn du dich schon in dieser Situation befindest, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Also bring dich gar nicht erst hinein. Nur weil es dunkel ist, heißt das nicht, dass Gott dich nicht sehen kann. Ich kenne einige Jungs in der Gemeinde, die die Frühschicht arbeiten, nur damit sie abends früher ins Bett gehen. Weil sie wissen, je länger sie wach bleiben, desto mehr Versuchungen kommen. Das ist Weisheit. Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Also sei morgens wach, um sie zu begrüßen. Fünftens, vergiss dein Schwert nicht. Epheser 6 bezeichnet die Bibel als das Schwert, wenn es um geistliche Kampfführung geht. Als Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde, womit hat er sich gewehrt? Mit Gottes Wort, dem Schwert. Wenn du immer wieder von denselben Dingen versucht wirst, lerne Bibelverse auswendig, die über diese Dinge sprechen. Ich rede dabei nicht nur von sexuellen Versuchungen, sondern von jeder Versuchung. Wenn du mit Stolz kämpfst, lerne Bibelverse über Demut auswendig. Wenn du mit Selbstwertproblemen kämpfst, lerne Bibelverse über deine Identität in Christus auswendig. Wenn du mit Angst zu kämpfen hast, lerne Bibelverse über Glauben auswendig. Wenn jemand ohne Waffe in den Kampf zieht, wird er wahrscheinlich verlieren. Vergiss dein Schwert nicht. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gehe nicht mit leeren Händen in den Kampf. Sei stark im Wort Gottes. Jesus hat uns bereits den Weg zum Sieg im Kampf gezeigt. Sechstens, sei rechenschaftspflichtig. Wir haben gestern beim Männertreffen darüber gesprochen. Vergiss dein Schwert im Kampf nicht und gehe nicht alleine in den Kampf. Ja, Jesus ist bei dir, aber wir brauchen einander. Brüder, habt ihr einen anderen Bruder, zu dem ihr gehen könnt, wenn ihr versucht werdet, um für euch beten zu lassen und zur Rechenschaft gezogen zu werden? Schwestern, habt ihr eine andere Schwester, mit der ihr ehrlich über eure Kämpfe und Schwächen sprechen könnt und die für euch betet? Du musst nicht vor 10 Leuten Rechenschaft ablegen, aber zumindest vor einer Person solltest du Rechenschaft ablegen. Jeden zweiten Dienstag um 3:30 habe ich ein Telefongespräch mit einem meiner besten Freunde. Wir führen dieses Gespräch schon seit vielen Jahren. Es ist eine Zeit, in der wir über unser Leben, unsere Familien und unsere Dienste sprechen. Es ist aber auch eine Zeit, in der wir Sünde bekennen, uns gegenseitig herausfordernde Fragen stellen und füreinander beten. Ich kenne seine Schwächen, er kennt meine, und wir sind füreinander da. Ja, ich erzähle auch meiner Frau alles, aber mein Freund kennt die Versuchungen und Verantwortlichkeiten, die es mit sich bringt, ein Mann zu sein. Daher können wir uns auf einer Ebene austauschen, auf der meine Frau und ich es einfach nicht können. Wem gegenüber bist du rechenschaftspflichtig? Wenn dir kein Name einfällt, denke einfach über die Person in deinem Leben nach, der du am meisten vertraust, und fang dort an. Sei rechenschaftspflichtig. Siebtens, werde nicht horizontal. Ich bin müde, ich muss mich ausstrecken, mein Rücken tut weh, ich muss mich hinlegen. Frauen fallt nicht auf diese Zeile herein, wenn er das sagt. Er könnte müde sein, sich ausstrecken müssen, oder Rückenschmerzen haben, aber wenn er so große Schmerzen hat, kann er in sein eigenes Bett nach Hause gehen. Zusammen hinzulegen lädt zur Versuchung ein, besonders wenn ihr gemeinsam unter einer Decke liegt. Und ich möchte hinzufügen, schlaft auch nicht im selben Zimmer, wenn ihr gemeinsam wegfahrt. Ja, ich weiß, es mag bequemer sein. Ja, ich weiß, es könnte euch Geld sparen. Aber wollt ihr Geld sparen oder heilig leben? Wenn es nur ums Geld geht, bezahlt euer eigenes Zimmer und schickt mir die Quittung. Ich übernehme das für euch. Seid wie Josef. Als die Frau des Potiphar versuchte, mit ihm zu liegen, rannte er weg. Legt euch nicht zusammen hin und schlaft nicht zusammen. Stattdessen wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Herr, führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Schau, ich weiß, dass der Kampf schwer ist. Lass uns ehrlich sein, es ist schwer. Aber hör mich, es mag schwer sein, aber es ist nicht unmöglich. Nichts ist unmöglich mit Gott. Er würde dir kein Gebot geben, ohne dir auch die Kraft zu geben, es zu befolgen. Bete weiter, vertraue weiter, glaube weiter. 9. Achte darauf, was du ansiehst. Was schaust du dir während der Woche an? Dieser Punkt gilt für jeden. Es spielt keine Rolle, ob du Single, in einer Beziehung, verheiratet oder geschieden bist. Was sehen deine Augen regelmäßig? Welche Art von Inhalten kommt in deinen Social Media Feed? Sie nennen es Feed, weil du es konsumierst. Jesus hat den Maßstab erhöht, als er sagte, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Begierde ist ein starkes Verlangen und ein großes Verlangen nach etwas. Sehnsucht nach deinem Ehepartner zu haben, ist etwas Gutes. Das ist ein gutes und gottgewolltes Verlangen. Aber nach jemandem zu begehren, der nicht dein Ehepartner ist, ist genau der Punkt, an dem es sündig wird. Ganz gleich, ob du diese Person kennst oder ob sie nur auf einem Bildschirm erscheint. Die Statistiken bezüglich Pornografie sind allgemein bekannt. Es ist so, dass etwa 60% der Erwachsenen irgendeine Form von Pornografie ansehen. Und die Statistiken in der Kirche sind nicht viel besser. Laut Jesus ist Begierde kein neues Problem. Es war schon vor 2000 Jahren ein Problem und schon davor. Begierde ist nichts Neues. Was jedoch neu ist, meiner Meinung nach, ist die Leichtigkeit, mit der man heute Pornografie findet. Man kann sie in 2 Sekunden auf dem Handy finden. Und manchmal muss man nicht einmal danach suchen. Pornografie beeinträchtigt Beziehungen. Sie führt zu unrealistischen Erwartungen. Sie zerstört Ehen und Familien. Sie führt zu Depressionen und Einsamkeit, was zur Isolation führt, die jemanden dann wieder zurück zur Pornografie bringen kann. Und dann wiederholt sich der Kreislauf immer wieder. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche und die mit Pornografie kämpfen, hassen sie. Sie mögen es nicht. Sie wollen es nicht anschauen. Wenn du mit dem kämpfst, was du dir ansiehst, möchte ich dich heute Morgen ermutigen, dass es Hoffnung in Jesus Christus gibt. Durch ihn können wir alles tun, einschließlich den Sieg über die Sünde zu erlangen. Zuerst musst du zugeben, dass es ein Problem gibt. Zweitens musst du diese Sünde dem Herrn und einer anderen Person bekennen. Die Dunkelheit verliert ihre Macht, wenn wir sie ans Licht bringen. Ich würde mich freuen, mich mit dir zu treffen und darüber zu sprechen. Es gibt auch Software, die hilft, schlechte Webseiten zu blockieren, aber auch Rechenschaft mit Menschen schafft, denen du vertraust. Ich habe sie auf meinem Handy, Laptop und Tablet, und sie ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel. Nun, all diese Schritte können ziemlich schnell geschehen, aber es gibt ein Element in all dem, das nicht so schnell ist. Und das ist die Arbeit in deinem Herzen. Was geschieht in deinem Herzen, das dich dazu bringt, zu solchen Dingen zu flüchten, obwohl du weißt, dass sie niemals zufriedenstellen werden? Welche Zerbrochenheit oder Wunden gibt es, die geheilt werden müssen? Letztendlich geht es um dein Herz. Und es ist gut, dass wir einem Gott dienen, der unsere Herzen heilen kann. Das führt mich zu meinem letzten Hinweis oder Tipp oder Gebot. 10. Geb niemals auf. Gesegnet ist der Mann, der unter Anfechtung standhaft bleibt. Und lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Es gibt Hoffnung. Kämpfe weiter den guten Kampf des Glaubens. Immer wenn ich mit meinen Töchtern zusammen bin und wir gemeinsam Rad fahren, wenn eine von ihnen hinfällt, halte ich immer an, beuge mich hinunter und stelle ihnen dieselbe Frage. Was machen wir, wenn wir hinfallen? Und inzwischen kennen sie die Antwort. Wir stehen auf und machen weiter. Wenn du heute scheiterst, steh wieder auf und kämpfe morgen erneut. Wenn du morgen scheiterst, steh wieder auf und kämpfe am nächsten Tag weiter. Gib nicht auf. Der Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, kann dir Sieg über Lust und Versuchung schenken. Es ist möglich. Ketten können gebrochen werden. Die Bibel sagt, dass du in Christus eine neue Schöpfung bist. Siehe, das Alte ist vergangen, Gott sei gelobt, das Neue ist gekommen. Du bist Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit du darin wandelst. Lasst uns daher alles ablegen, was uns belastet, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer den Lauf laufen, der vor uns liegt, indem wir unsere Augen auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das sind meine 10 Punkte. Ich könnte noch mehr sagen, aber 10 ist eine schöne runde Zahl. Meidet sexuelle Unmoral, Unreinheit und Habsucht. Amen. Es soll auch keine unanständige Rede, kein törichtes Geschwätz und keine derben Witze geben, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Dankbarkeit. Ich liebe es, Witze zu machen, ich liebe es zu lachen, aber wir sehen hier, dass es einige Dinge gibt, die der Herr nicht lustig findet. Die Art von Witzen und törichtem Gerede, die hier gemeint ist, bezieht sich auf vulgäre Sprache. Witze über Sex oder abfällige Bemerkungen über jemanden aufgrund seines Aussehens. Das ist die Art von Sprache, die man vielleicht in einer Umkleidekabine im Fitnessstudio hört. Also Jungs, ich war neulich Abend mit meinem Mädchen. Mädels, ihr hättet den Typen sehen sollen, der mich neulich Abend angesprochen hat. Und dann machen sie weiter und machen sich auf gemeine und grausame Weise über diese andere Person lustig. Und die anderen in der Umkleidekabine lachen mit. Paulus sagt, dass solche Art von Scherzen keinen Platz im Reich Gottes hat. Paulus sagt nicht, dass es im Reich Gottes überhaupt keine Scherze geben soll. Immerhin steht in Prediger 3, dass es eine Zeit zum Lachen gibt. Lachen ist gesund, ein sauberer Witz ist gut. Aber grobe Witze, schmutzige Scherze, das Lachen über Dinge, die Gott hasst, haben im Reich Gottes keinen Platz. Solche Witze bringen vielleicht ein paar Lacher in der Umkleidekabine, aber hier sollten sie keinen Applaus bekommen. Stattdessen sagt Paulus, seid dankbar. Lasst gute Worte aus eurem Mund kommen. Worte, die aufbauen und Worte, die segnen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbe hat im Reich Christi und Gottes. Dies ist einer der Verse, bei denen man gerade auf seinem Stuhl sitzt. Paulus sagt, dass jeder, der unzüchtig ist oder ein Götzendiener, keinen Anteil am Erbe im Reich hat. Epheser 1 handelte ganz von unserem Erbe in Christus. Die Anzahlung des Heiligen Geistes, die unser Erbe garantiert. Der herrliche geistliche Reichtum, den wir als Gottes Kinder erben. Aber Paulus sagt, dass jeder, der sexuell unmoralisch ist oder Götzen hat, sie erben nichts. Manchmal stirbt in Filmen ein Elternteil und die Kinder kommen zum Anwalt, um die Verlesung des Testaments zu hören. Sie wollen erfahren, was ihnen die Eltern als Erbe hinterlassen haben. Vielleicht ein Haus oder etwas Geld. Aber während das Testament vorgelesen wird, merken die Kinder, dass ihre Eltern ihnen nichts hinterlassen haben und sie kein Erbe bekommen. Und sie fangen an, wütend und aufgebracht zu werden und schreien, ich hätte etwas verdient. Paulus möchte nicht, dass es Überraschungen gibt. Er liest das Testament vor, während alle noch leben. Er sagt, dass es kein Erbe für die Unzüchtigen und die Habgierigen gibt. Nun, lasst mich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen in Sünde fallen und in Sünde verharren. der Gläubige, der in Sünde fällt, aber reumütig ist und ehrlich zu dem Herrn kommt, wie zum Beispiel König David, als er mit Bathseba schlief. Für den gibt es die Vergebung und Wiederherstellung durch Christus. Aber die Person, die in diesen Sünden verharrt, die nicht bereit ist, Buße zu tun, die keine Scham empfindet, im Grunde genommen die Person, die diese Dinge tut und denen es egal ist. Was ist der Beweis dafür, dass diese Person ein Gläubiger ist? Paulus sagt, es gibt keinen. Also für diejenigen von euch, die in diesen Bereichen versuchen, Christus nachzufolgen, aber gelegentlich fallen und den Herrn in Buße und Glauben suchen, möchte ich euch zusichern. Möchte ich euch Gewissheit geben. Die Tatsache, dass ihr über eure Sünde überführt werdet, ist der Beweis dafür, dass ihr den Heiligen Geist habt und auf das Wirken des Geistes reagiert. Lasst mich euch versichern, euer Erbe ist sicher. Kämpft weiterhin den guten Kampf des Glaubens. Aber wenn du hier bist und in diesen Sünden verharrst, wenn du in diesen Sünden lebst und es dir egal ist, wenn du dich nicht überführt fühlst, wenn es dich nicht stört, dann möchte ich dir keine Zusicherungen geben. Stattdessen lass mich dich warnen. Dieser Vers sagt, dass für dich kein Erbe kommt. Es scheint, als hättest du den Heiligen Geist noch nicht. Meine Botschaft an dich heute Morgen ist, du brauchst Jesus. Tue Buße und glaube an Jesus Christus. Verlasse die Finsternis und komm zum Licht. 6. Niemand soll euch mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das bezieht sich auf den vorherigen Vers. Es gab falsche Lehre, die in die Gemeinde eindrang und behauptete, dass es keine Rolle spielt, wie Gläubige leben. Es spielte keine Rolle, wie viel Sünde in ihrem Leben war. Sie könnten trotzdem in das Reich Gottes eingehen. Die Lehre war, sündigt so viel ihr wollt, denn Gottes Gnade wird es zudecken. Paulus hat darüber in Römer 6, 1 bis 2 gesprochen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Keineswegs. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Gottes Gnade ist nicht wie ein Schalter, den man einfach an- und ausschalten kann. Das ist eine billige Sicht auf die Gnade. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer hat diese Idee von billiger Gnade gegenüber teurer Gnade entwickelt. Bonhoeffer sagte, billige Gnade ist der tödliche Feind unserer Kirche. Sie ist eine Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Mit anderen Worten, billige Gnade sieht auf das Kreuz und denkt, was ist schon dabei? Was soll all dieses Gerede über Sünde und Gericht? Beruhigt euch. Billige Gnade betrachtet die Sünde und sagt, wen kümmert's? Aber genau deshalb nennt man sie billige Gnade, denn sie entwertet das Kreuz und entwertet damit auch unser Leben. Das Gegenteil wäre die teure Gnade. Sie erkennt das Gewicht unserer Sünde und die Heiligkeit Gottes. Teure Gnade versteht, wie anstößig Sünde für Gott ist, wie Gott nichts mit ihr zu tun haben kann. Teure Gnade versteht auch, dass unsere Sünde Jesus Christus das Leben gekostet hat. Teure Gnade versteht das Kreuz. Gottes Gnade ist für uns zu 100% kostenlos. Sie ist ein Geschenk, wie wir in Kapitel 2 lesen, aber sie hatte einen Preis. Sie kostete das Leben seines Sohnes. Und das sollte uns ernst werden lassen. Das sollte unsere Herzen brechen. Das sollte zu tiefer Buße führen. Das sollte uns innehalten und nachdenken lassen, wenn die Versuchung an die Tür klopft. Wir sollten gleichzeitig zwei Dinge verstehen, dass es meine Sünde war, die ihn ans Kreuz gebracht hat, aber auch zu verstehen, dass Gottes Gnade für mich ausreicht. Lasst euch nicht täuschen, Gottes Zorn kommt. Derjenige, der Gottes kostbare Gnade versteht, muss sich nicht fürchten. Aber wenn du eine billige Sicht auf die Gnade hast, wenn Sünde dich nicht stört, dann sei gewarnt. Ich ermahne dich, tue Buße über deine Sünden, denn wie Paulus sagte, wie können wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? 7. Werdet deshalb nicht ihre Mitgenossen. 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. 9. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. 10. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Paulus sagt nicht, dass du den Kontakt zu allen Nichtgläubigen abbrechen sollst. Wenn das der Fall wäre, wie könnten wir ihnen die Hoffnung auf Christus weitergeben? Nein, er sagt, dass wir uns nicht mit ihnen verbünden sollen. Verbindet euch nicht mit ihnen in ihren Wegen und Gewohnheiten. Verbindet euch nicht mit ihnen in der Finsternis. Wandelt im Licht, ihr seid Kinder des Lichts. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es gibt zwei Wege, den Weg des Lichts und den Weg der Finsternis. In der Finsternis zu wandeln, führt zu Isolation und Bösem. Im Licht zu wandeln führt zu Gemeinschaft und Güte. Im Licht zu wandeln bedeutet, dass wir Gottes Güte und Charakter widerspiegeln. Wir gehorchen seinen Geboten. Wir sind offen mit unserem Leben. Vers 9 sagt, dass wir gute Frucht tragen. Im Dunkeln zu wandeln ist das Gegenteil. Im Dunkeln zu wandeln führt dazu, Dinge zu verbergen, Geheimnisse zu haben, zu lügen, zu sündigen. Paulus sagt, in der Finsternis zu wandeln, ist der alte Weg, bevor man Jesus kannte. 11. Habt keinen Anteil an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. 12. Denn es ist schon beschämend, auch nur zu sagen, was sie heimlich tun. 13. Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht offenbar. 14. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dir leuchten. Der berühmte Evangelist Billy Graham spielte einmal Golf mit einem Nichtgläubigen. Nachdem sie fertig waren, fragte ein Freund den Nichtgläubigen, wie es war, mit Billy Graham Golf zu spielen. Er sagte, es war schrecklich, er hat mir ständig seine Überzeugungen aufgezwungen. Der Freund fragte ihn, was hat Billy Graham denn gesagt? Der Nichtgläubige überlegte und sagte, eigentlich hat Billy Graham nichts über Jesus oder Religion gesagt, es fühlte sich nur so an, als ob er es wollte. Billy Graham sagte also gar nichts, aber der Ungläubige fühlte sich allein durch die Zeit mit ihm bloßgestellt. Jesus sagte, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Versteckt euer Licht nicht unter einem Scheffel, sondern stellt es auf einen Leuchter. Das Licht deckt die Finsternis auf. 15. Seht also sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. 16. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. 17. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Lebt weise, sagt Paulus. Achtet darauf, wie ihr lebt. Achtet darauf, wie ihr euren Alltag führt. Verschwendet euer Leben nicht, sondern nutzt eure Zeit weise. Denn, sagt Paulus, die Tage sind böse. Wenn Paulus sagt, dass die Tage böse sind, meint er nicht, dass die Zeit selbst böse ist. Er meint, dass wir immer noch in einer sündigen und zerbrochenen Welt leben. Es gibt auch heute noch viel Dunkelheit in der Welt. Also seid nicht töricht, lebt nicht unweise und verschwendet eure Zeit nicht in der Dunkelheit. Sucht vielmehr den Herrn und seinen Willen für euer Leben. Manchmal, wenn wir über Gottes Willen sprechen, denken wir an große, wichtige Entscheidungen, die einen riesigen Einfluss auf unser Leben haben. An die Unbekannten. Ich glaube nicht, dass Paulus hier davon spricht. Ich glaube, er meint, dass wir das tun sollen, was Gott bereits offenbart hat, nämlich wie wir im Licht leben sollen. Lassen Sie mich zu meiner Frage am Anfang zurückkehren. Wandelst du im Licht oder wandelst du in der Finsternis? Hast du schon so lange in der Dunkelheit gesessen, dass du es nicht einmal bemerkt hast? Sei kein Teilhaber der Finsternis. Wandelt stattdessen im Licht, wie er das Licht ist. Heute ist ein guter Tag, um die Glühbirnen in deinem Leben auszutauschen.